Culture.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
RevLab.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks und der Popkultur, willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Manuel Schmid und ich unterhalte mich jeden Monat mit interessanten Leuten über ihre Lieblingsserie auf Netflix und Co. Wir sprechen darüber, was diese Serien, diese großen und kleinen Geschichten mit dem ganz normalen Wahnsinn des Lebens zu tun haben. Und heute haben wir einen super tollen Gast. Unter uns niemand geringeren als Thorsten Dietz. Thorsten, herzlich Hallo. Willkommen. Heute Morgen früh zu unchristlicher Stunde in Marburg losgefahren mit dem Zug und pünktlich hier eingetroffen. Sehr toll, dass du da sein kannst. Du bist Professor für systematische Theologie seit doch vielen Jahren schon in Marburg an der Theologischen Hochschule in Tabor. Habe ich das richtig gesagt? Genau, und du bist regelmäßiger Sprecher bei Worthaus. Das ist eine Online-Teaching-Plattform mit Hunderttausenden von Downloads aus aller Welt. Du hast eine ganz tolle Familie, die ich auch schon kennenlernen durfte. Tabea, deine Frau und drei Kinder. Es gäbe noch viel Schönes und Interessantes zu sagen von dir. Etwas vom Spannendsten für unser Format hier ist aber natürlich, dass du auch ein großer Serienliebhaber bist. Es ist mir immer noch nicht ganz klar, wo du die Zeit hernimmst, die ganz Geschichten auch anzugucken, weil ich manchmal denke, du liest auch so viel Bücher und die Zeit, die ich für Bücher lesen eigentlich brauchen sollte, die brauche ich für Netflix, aber du kriegst das irgendwie beides unter. Jedenfalls sprechen wir heute über eine deiner Lieblingsserien, mit der du dich auch sehr eingehend befasst hast, nämlich jetzt, das ist eigentlich, müssen wir jetzt so einen virtuellen oder einen realen Trommelwirbel erzeugen. Worum geht's heute? Worüber sprechen wir?
Ja, wir sprechen über eine lustige, fröhliche, familientaugliche, kindersensible Serie namens Game of Thrones. Nein, nur das letzte stimmt, der Rest natürlich nicht. Game of Thrones wird unser Thema heute sein.
Game of Thrones, damit steigen wir ein in diesen Podcast. Also nicht irgendwie leise und sachte, wir schleichen uns hier nicht an mit irgendetwas, mit irgendeinem Nischenprodukt, sondern laut und kräftig Game of Thrones, quasi die Serie aller Serien, könnte man sagen. Da geht es heute drum. Für alle, die jetzt die letzten 8 Jahre vielleicht auf einer einsamen Insel auch verbracht haben und nicht mitgekriegt haben, dass da irgendwas lief, oder Leute, die kurzfristig zu den Amish übergetreten sind, oder Leute, die auch freiwillig, ganz bewusst vielleicht, sich das nicht reingezogen haben, gib uns mal ein Bild. Worum geht's bei Game of Thrones? Was erwartet den Zuschauer?
Ja, ich versuche es immer so. Also viele kennen ja noch Herr der Ringe und wissen irgendwie Bescheid über das Auenland und Gondor und Mordor und so. Und jetzt stelle man sich vor, sowas, eine Fantasy-Welt, eine andere Welt. Westeros und Essos, zwei Kontinente. Und anders als bei Herr der Ringe gibt es da nicht nur eine Handlung von allen möglichen Zwischenwesen und Drachen und Zwergen und Monstern, sondern es gibt auch eine riesige Religionskultur. Es gibt alte Götter, es gibt neue Götter, es gibt dualistische Religionen, es gibt sektiererische Kulte, also Religion ist real, spielt eine wichtige Rolle, das ist eine der großen Neuerungen gegenüber Herr der Ringe. Zweite Neuerung, es ist nicht nur so, dass alle irgendwie kämpfen müssen gegen das dunkle Auge von Mordor, sondern gleichzeitig in Herr der Ringe gäbe es einen Krieg zwischen Elben, Zwergen, Hobbits und Zauberern. So, und jetzt noch ein bisschen kurz ausführlicher Game of Thrones. Es gibt eine politische Situation. Es gibt einen großen Kampf um den Eisernen Thron. Das ist das Machtzentrum in der Hauptstadt Königsland. Und es gibt verschiedene Häuser und Stämme. Es gibt die Starks im Norden eines Kontinents namens Westeros. Es gibt die Lannisters in der Mitte. Es gibt weitere Stämme und die haben so ihre ganz komplizierten Verfeindungen und Geschichten. Und als König Robert Baratheon zu Tode gebracht wird, ist die Frage offen, wer übernimmt die Macht im Reich? Und das ist eine raffinierte politische Dramaserie, die historisch Maß nimmt, kennt man in Deutschland oft nicht so, aber die englischen Rosenkriege des 14. und 15. Jahrhunderts spielen da eine große Rolle. Da sind es die Lancasters und die Yorks, die gegeneinander kämpfen. Da hat man ein paar Züge abgeguckt und das ist großes Kino wie hier. Große Schachbrettspieler, große Strategen, aber auch Menschen, die einfach in ihrer Kindheit zu oft üb immer treu und Redlichkeit gesungen haben, versuchen irgendwie politisch was zu werden. Aus Letzteren wird dann oft nicht viel. So, und dann, das ist das eine, der Kampf um den großen Thron. Dann merkt man aber nach und nach, es gibt andere Probleme in der Welt. Hoch im Norden steht eine Mauer, eine riesige Mauer, eine wunderbare Mauer, die schon fertig. Die ist viele hundert Meter hoch, sie trennt den äußersten Norden ab von den bewohnten Königslanden und diese Mauer wird bewacht von so einer Art Ritterorden, Malteserorden, also lauter Männer, die Ehelosigkeit, Armut, Keuschheit geschworen haben und sie bewachen die Mauer vor dem, was jenseits ist. Was da jenseits ist, weiß man nicht so genau. Da gibt's Wildlinge, sagt man. Also unzivilisierte, barbarische Menschen, denen man nur Schlimmes und Böses zutraut. Und manche munkeln, da gäbe es auch noch Geister, Untote. Und ja, aber die Aufgeklärten sagen, das ist alles Blödsinn. Vielleicht früher mal, aber eigentlich sind das so Kindermärchen. Im Laufe der Serie stellt sich heraus, von wegen Blödsinn, da gibt es so quasi Walking Deads, kann man sagen, wer die Serie kennt. Also Untote in verschiedenen Hierarchien. Da gibt es weiße Wanderer, die, das sind so komische Wesen, sehr weiß, mit blauen Augen und die haben die Fähigkeit, Menschen, die sie umgebracht haben, in eine Zombie-Söldner-Armee zu verwandeln und da braut sich was zusammen im Norden und eine Reihe von Helden kriegt nach und nach mit, wir haben ja zwei Kriege, wir haben den Krieg um den Thron, wir haben den Kampf der großen Häuser gegeneinander und wir haben diese Bedrohung aus dem hohen Norden, wo eine Zombie-Armee heranwächst und droht, den ganzen Kontinent irgendwann zu überfluten. Das Ganze ist dann immer noch verbunden mit der Ahnung, der Winter kommt. Auf diesem Kontinenten sind die Jahreszeiten immer so ein bisschen anders. Der Winter kann ein paar Monate dauern, auch ein paar Jahre, auch ein Jahrzehnt. Und alle sagen, jetzt war ein sehr langer Sommer, es wird ein sehr harter Winter kommen. Und diese beiden Handlungsstränge überlagern sich, der Kampf gegen die Toten und der Kampf der Häuser untereinander.
Sehr, sehr spannungsvoll die Geschichte, sehr komplex auch. Es ist ja auch so ein eigenes Universum, gell? Es ist so, eigentlich, das hat Game of Thrones auch gemeinsam mit Herr der Ringe. Die Autoren jetzt bei Game of Thrones, dieser George R.R. Martin, der hat auch sich alles Mögliche ausgedacht. Eine eigene Geografie, eigene Sprachen, eigene Geschichte und so, eigene Mythen und so weiter. Und dann diese verschiedenen Häuser. Es ist gar nicht so einfach, so den Überblick zu kriegen bei Game of Thrones, es braucht schon ein paar Episoden, bis man da so ein bisschen die Ahnung hat, ja, das ist jetzt der Bruder von der Cousine, von der Schwester, von dem Freund und so. Wenn du jetzt so die Figuren im Blick nimmst, das ist ja auch eine Eigenart von Game of Thrones, dass eigentlich eine ganze Reihe, eine Busladung von Figuren eigentlich im Verlauf der Serie auch wichtig werden. Welche Figur ist dir besonders ans Herz gewachsen? Wo würdest du sagen, da identifiziere ich mich mit? Oder das finde ich einfach herausragend spannend, auch wie die Person dargestellt wurde?
Habe ich eine interessante Geschichte. Ich habe das natürlich gesehen, wie das so kam und habe dann da so mein Fanverhalten entwickelt vor verschiedenen Figuren. Also da gibt es einen Jon Schnee, eigentlich ein Bastard, der geht an diese Mauer. Er ist ein Held, er ist stark, er kämpft, er ist mutig, super. Dann gibt es da so ein junges Mädchen, wird verkauft an einen Wilden, er leidet viel schreckliche, böse Dinge und so. Aber sie beißt sich durch, sie kämpft sich durch, sie kriegt Drachen, sie wird mächtig, sie ist auch schlau. Das waren so viele, wo ich sagte, ja, super sympathisch. Mein eigentlicher Held wurde jemand, den ich beim ersten Durchgucken so auf Platz 5 oder 6 hatte. Brandon Stark. Ganz kurz die Geschichte, wir lernen ihn kennen als so eine Art Huckleberry Finn. Also so ein Junge, der am liebsten draußen ist, klettert, irgendwie was macht. Er klettert eine Mauer hoch, so am Anfang. Er gehört zu dieser Stark-Familie. Und er sieht beim Hochklettern dieser Mauer etwas, was er niemals hätte sehen dürfen. Irgendwas mit sehr unanständige sexuelle Handlung. So, und diejenigen, die betroffen waren, die das niemals hätten tun dürfen oder so, versuchen ihn umzubringen und stürzen ihn die Mauer runter. Er landet hart. Und er ist lange im Koma erwacht, querschnittsgelähmt. Und alle seine Träume von Heldentum und Abenteuer und so ist alles passé. Dann, es wird alles sehr, sehr schwierig. Sein Vater wird verraten, wird umgebracht. Seine Geschwister geraten in Gefahr. Sie werden Geiseln. Sie sind verschollen. Er weiß gar nicht mehr, wo er ist. Seine Heimat wird erobert von eigentlich jemandem, der fast zur Familie gehörte. Er muss fliehen. Und er macht sich auf einer langen Reise mit einer interessanten Truppe. Eine Truppe, da ist ein Riese, 2,50 Meter, der kann nur ein Wort sagen, Hodor. Und das sagt er den ganzen Tag, Hodor, Hodor, Hodor. Dann so eine Wildlingsfrau, die ist irgendwie struppig und wild und rustikal und so. Dann ein Schattenwolf, irgend so ein Monster, Husky-Hund, der auch irgendwie übersinnliche Wahrnehmung hat. Und dann noch zwei schräge Gestalten, ein Brüder- und Schwesterpaar, Mera und Jorin, die aus dem Norden sind. Und der Junge und Bran entdecken, sie haben übersinnliche Fähigkeiten. Jetzt kommt so ein bisschen Stephen King da rein. Also sie haben das dritte Auge. Sie sehen mehr als andere. Sie können durch das Auge von Wölfen oder Raben Geheimnisse beobachten. Sie können sich hineinversetzen an andere Orten, in andere Zeiten. Sie können durch die Zeit reisen. Bran entdeckt, er kann sogar sich in den Riesen hineinversetzen und ihn so steuern. Und sie begeben sich Richtung Norden. Und das Interessante, alle anderen Helden, naja, müssen kämpfen. Morden, stechen, brennen, lügen, machen da irgendwie große Schlachten. Bran ist querschnittsgelähmt, er wird von diesem Riesen und dem Mädchen geschleppt oder getragen. Und im Grunde ist er die ganze Zeit dabei zu fliehen und sich zu verstecken. Und er entwickelt sein Heldentum in eine andere Richtung. Er lernt. Er lernt, sich in andere hineinzuversetzen. Er lernt, Geschichten zu verstehen. Er begreift Zusammenhänge aus der Vorgeschichte. Er begreift zum Beispiel auch, wo das Böse herkommt. Wo kommt das Böse her im Norden? Diese ganzen Zombies, er versteht auf einmal, dieses Böse ist nicht in sich durch und durch böse. Es war mal ein Mensch, der böse gemacht wurde dadurch, dass er mit so einer Drachenglassubstanz getötet wurde von Leuten, die sich eigentlich nur wehren und verteidigen wollen. Und er erkennt, alle Menschen sind im Grunde nicht entweder böse oder gut, sondern bei jedem geht der Riss von Gut und Böse quer durchs Herz hindurch und jeder muss den Kampf gegen das innere Böse führen lernen. Das ist die große Herausforderung. Die meisten halten sich für gut, die anderen für böse. Da kommt viel Unglück her. Diese Geschichte fand ich immer spannender mit der Zeit beim zweiten Sehen, weil ich gemerkt habe, das ist ein alternatives Heldentum. Diese bunte Truppe schafft große Triumphe dadurch, dass sie sich aufeinander verlassen, auch Fehler machen, aber als Team funktionieren. Und dieses Teamworking-Heldentum fand ich immer faszinierender.
Und also interessant, weil ich den Bran irgendwie, der ist mir am Anfang immer ein bisschen, oder so, ja, auf die Nerven gegangen so ein bisschen, habe ich gedacht, der war so dieser Handlungsstrang jetzt mit Bran, dass als sie da in dem Baum landen und so, aber egal, also finde ich spannend, wie du das ja jetzt so reframest, da muss ich sagen, ja, das hat schon was, ja. Deine Lieblingsszene hat auch mit dem Handlungsstrang um Bran zu tun, ja, oder?
Also mir ging Bran auch auf die Nerven, warum? Er wird völlig empathielos. Er wird gefühlloser und kälter, je mehr er weiß und sieht. Und keiner findet ihn nett, viele finden ihn irgendwie auch doof. Ich auch. Und ja, er zahlt einen hohen Preis dafür, dass er so viel weiß und sieht. Er verliert die Fähigkeit menschlicher Anteilnahme und Fühlens dadurch, dass er einen Blick für das Ganze bekommt. Er wird zum dreieugigen Raben, der die Geheimnisse des ganzen Kontinents versteht. Er macht Fehler. Es gibt so eine Situation, wo er geistig so Ausflüge macht, so quasi in einem geistigen Doppel oder einem Avatar, macht er sich so draußen zu schaffen, guckt sich um, während sein Körper in einer magischen Höhle liegt. Und dann entdeckt er diese ganzen Zombies und weißen Wanderer und glaubt, er könnte sich das alles so in Ruhe mal angucken, aber er unterschätzt seine Gegner, er unterschätzt, dass die ihn auch sehen. Und der Nachtkönig, der oberste Finsterling, der ehemals auch mal ein Mensch war, berührt ihn und in seiner magischen Höhle bekommt er gesagt, ja, schade, war das Ende, er weiß, wo wir sind, er wird kommen und uns töten. So, und dann müssen sie fliehen. Und das ist extrem spannend gemacht, großes Drama, viele Kämpfe, viele gute Wesen müssen sterben, opfern sich unter anderem sein Schattenwolf. Aber Bran wird mit letzter Kraft gerettet von dieser jungen Frau Mera. Und am Ende schaffen sie es, aus ihrer Höhle zu fliehen. Und der große Riese Hodor hält die Tür zu. Man hat sich die ganze Zeit gewundert, was ist los mit dem Kerl? Warum sagt er immer nur Hodor, Hodor, Hodor? Und dann bekommt man mit, in einer telepathischen Reise bekommt er als Jüngling, kann man sagen, im Grunde mit, wie Bran in größter Not fliehen muss. Und da berühren sich so zwei Zeitebenen, die Vergangenheit und die Gegenwart. Und in der Vergangenheit hört im Grunde der Junge, wie Bran wie Mera zurückruft: Halte die Tür zu, hold the door. Und der Junge in seiner Jugend hört das und sagt immer, hold the door, hold the door, hold the door. Und dabei kriegt er irgendwann den Koller und sagt irgendwann nur noch, Hodor, 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 Hodor. Und er stirbt dabei, indem er eine Tür zuhält. Er schlägt nicht mit einem Feind oder eine Keule auf Gegner ein. Er hält eine Tür zu, dass zwei Menschen gerettet werden können. Das ist großes Heldentum, das ist dramatisch gut gemacht. Und dieses Heldenteam finde ich ganz faszinierend, je öfter ich es so angeguckt habe.
Sehr cool. Also bevor wir tiefer eintauchen, auch in eine vielleicht, sag jetzt mal, gesellschaftliche oder auch theologische Betrachtungsweise oder Analyse dieser Handlungen in Game of Thrones, vielleicht zuerst so eine Vorbemerkung. Je nachdem, in welchen Kreisen und Filterbubbles man sich bewegt, ist man in Sachen Game of Thrones vielleicht auch vorbelastet, weil ich bin auch auf Facebook und andernorts auf viele Warnungen gestoßen. Man sollte sich das auf keinen Fall anschauen. Und oft wurde vor allem von den Gewaltszenen gesprochen und natürlich von den sehr freizügigen Sexszenen. Also Blut und Brüste kommen sehr stark zum Zuge in Game of Thrones, und das hat auch, je nachdem, wo man sich eben bewegt, großen Argwohn oder Ängste oder auch Verurteilungen geweckt. Was würdest du dazu sagen? Wo ist die Geschichte übertrieben und wo sind die Leute übertrieben, die sich darüber aufregen?
Ja, ich würde zweierlei sagen. Game of Thrones zeigt eine zerrissene Welt, eine kaputtene Welt, eine Welt, die voller Gewalt ist. Und dann kann man nicht das Gewaltniveau von Sissi oder so an den Tag legen. Also ich finde, es ist eine realistische Darstellung, die übertreibt, die hier und da sich pornografische Exzesse oder Folterszenen gönnt, die man, glaube ich, nicht gebraucht hätte. Das ist ein großer Minuspunkt der Serie und Punkt, so ist es.
Ja, also das würdest du auch kritisch anmerken? Weil ich von verschiedener Seite so vorsensibilisiert war, habe ich die nicht geguckt, weil ich gedacht habe, jo, also ich habe anderes vorgehabt und gedacht, ja, muss vielleicht nicht sein, tut mir vielleicht gar nicht so gut und so. Als ich dann geguckt habe, fand ich es gar nicht so schlimm. Da habe ich mich gefragt, bin ich jetzt so abgestumpft in der Zeit oder was ist los? Aber es gibt schon ein paar so zugespitzte Szenen, also eben wirklich Folterszenen, wo ich esse dann gerne beim Netflix oder beim Serienschauen, wo ich dann so kurz mir der Appetit vergangen ist, so gewisse Häutungen und so. Es gibt auch ein paar sehr, sehr explizite Sexszenen, vor allem auch Gewalt gegen Frauen. Das wurde auch kritisiert an der Serie, dass manchmal in der filmischen Umsetzung quasi zur Buchvorlage, die schon sehr freizügig ist, dann nochmal eins draufgegeben wurde oder noch unnötigerweise noch zusätzliche von mir aus Vergewaltigungsszenen oder so eingebaut wurden. Ja. Muss nicht sein, ja.
Genau, die Serie hat teilweise Anteil an dem Schrecken, was sie zeigen will, und hätte nicht sein müssen, und jetzt ist es, wie es ist.
Ja. Also, wie auch immer, die Geschichte ist ein Riesenerfolg geworden. Also zuerst hat das so gestartet, so ein bisschen in der Fantasy-Ecke. Man wusste nicht genau, was draus wird, und das hat aber unglaublich Fahrt aufgenommen, hat Millionen Publikum generiert, also 30, 40 Millionen in den späteren Seasons, die da gleichzeitig gebannt vor dem Fernseher saßen oder sich das dann gestreamt haben. Es wurde eine Gelddruckmaschine, das Ganze. Also es gibt fast nichts, was es nicht gibt von Game of Thrones. Es gibt Bücher, natürlich die Buchvorlagen dieses, wie heißt es auf Deutsch?
Lied von Eis und Feuer,
genau. Song of Ice and Fire, die wurde natürlich auch millionenmal verkauft, aber dann gab es Kochbücher und Karten und die mittelalterliche Welt von Game of Thrones, wo auch zum Teil Wissenschaftler erklärt haben, wie man das verstehen könnte und so weiter. Also, und dann Merchandising-Sachen. Also es gibt, man kann sich Tassen und T-Shirts hier, meine Dracarys-T-Shirt, das ist quasi der Satz, den Daenerys Targaryen sprechen konnte, und dann hat es Feuer und Schwefel geregnet aus dem Mund der Drachen. Es gibt Bettwäsche und Poster und alles Mögliche. Es wurde sogar, also ich habe gelesen, dass sogar die Verkäufe von wolfsähnlichen Hunden, also Huskies und andere Hunde, die Verkäufe sind in die Höhe geschnellt, in dieser Ausstrahlungszeit der Serie, weil die Leute unbedingt auch so einen Hund zu Hause haben wollten. Mhm. Und offenbar hat der Name Khaleesi eine sehr prominente Tour gemacht und wurde oft gewählt, um neugeborene Mädchen zu benennen. Also das hat schon, sage jetzt mal, Züge eines popkulturellen Massenphänomens angenommen. Was würdest du sagen, wie erklärst du dir das? Ist es einfach eine extrem geile Geschichte, sensationell erzählt, oder geht das noch tiefer, die Faszination oder der Erfolg dieser Serie in unserer Zeit?
Also wenn man sowas erklären könnte, würde man ja sowas machen und stinkreich sein und keine Podcast aufnehmen oder so. Also sowas ist immer, glaube ich, ein Wunder, wie sowas zustande kommt. Man kann ein bisschen was sagen. Die Buchvorlage ist sehr, sehr gut. Die Story ist sehr komplex und stark. Es wurden super Schauspieler dafür verpflichtet, die das glaubwürdig machen. Die ersten frühen Staffeln sind fantastisch umgesetzt, Spannung, Aufbau und so. Und es passt in die Zeit. Das ist ja letztlich immer der Punkt. Es passt in dieses Jahrzehnt. Es ist die Serie der 10er Jahre, und der Schlüssel finde ich schon die neue Selbstverständlichkeit des Unberechenbaren. Das spiegelt sich in der Serie wieder. Wir leben in einem Jahrzehnt, hätte uns keiner so geweissagt. Ich bin noch groß geworden, da gab's NATO gegen Warschauer Pakt, Ost gegen West. Alles war schwierig, aber man hat immer das Gefühl, man versteht auch warum. So, dann irgendwie 90er Jahre, man weiß auch nicht so recht. Dann Krieg, Islam, islamistischer Terror, Islamismus. Man dachte, aha, so, ja. Ja, und was ist dieses Jahrzehnt? Wer hätte Anfang des Jahrzehnts von Trump, Brexit, Johnson, Greta irgendwie was geahnt? Jedes Jahr kann irgendwas passieren und man ist verwirrt, man ist verstört, man weiß nicht, was los ist. Es ist nicht mehr berechenbar, die Dinge geraten aus dem Ruder, und so ist es in der Serie. Man guckt das und man hat das Gefühl, aha, das ist der bekannteste Schauspieler, den kenne ich schon aus Herr der Ringe, ist die Hauptfigur. Alles klar, am Ende der Serie ist der Tod. Das trifft einen wie der Hammer.
Ja. Da fällt dieser Kopf runter und ich denke, das darf ja nicht wahr sein.
Und das sehr abrupt, nicht, dass du dich schon lange darauf einstellst, zack, ist er tot. Du vergleichst das so, wenn du, was weiß ich, Pippi Langstrumpf, die erste Folge, Staffel guckst, ist es so, wie wenn am Ende Pippi Langstrumpf stirbt und auf einmal ist Annika die neue Hauptfigur und es geht auch sehr spannend weiter, weil Annika sich wahnsinnig entwickelt hat. Oder du guckst Heidi und am Ende ist Heidi eine erzböse Ziege irgendwie, wo du denkst, boah, hoffentlich ist die Heidi bald tot, da ist ja Fräulein Rottenmeier Gold gegen und so. Also diese Twists, dass Charaktere sich völlig unerwartet entwickelt, Schurken werden Helden und Helden stürzen tief. Das finde ich genial, das finde ich fantastisch und das hat es so ungeheuer spannend gemacht, das mitzumachen.
Ja, und das hat eben quasi zeitgeschichtliche Parallelen jetzt zu gegenwärtigen Ereignissen, also gesellschaftlich, aber es ist auch individuell, trifft es irgendwie ein Lebensgefühl von vielen Menschen, so diese Unberechenbarkeit, so der Zerbruch auch der Sicherheiten, auch ein bisschen der Zerbruch vielleicht des Vertrauens in bisherige so Institutionen, die irgendwie Halt gegeben haben und so, und das alles, es erodiert natürlich seit mehreren Jahrzehnten, aber ist doch sehr wahrscheinlich ein aktuelles Hintergrundszenario, auf dem Game of Thrones auch sehr, sehr spannend erscheint und trotz der fantastischen Rahmengeschichte eigentlich nah an unserer Lebenswelt irgendwie. Mhm. Ja. Also würdest du auch sagen, so dieses, die auch, also gesellschaftlich und individuell, so dieses Unsicherheitsgefühl ist ein ist ein tragendes Motiv.
Genau, ist eine Serie für die Verstörten und Verunsicherten und das Leben geht weiter und sie müssen sich stellen. Und dafür kriegt man Rollenmodelle in Serie angeboten und kann sich da wunderbar dran reiben. Ich denke übrigens auch ein Faktor, es ist ja das erste Jahrzehnt, wo wir von Anfang bis zum Ende in sozialen Medien mitfiebern können und lauter Vor- und Nachbesprechungen haben und uns reinsteigern in Fantheorien. Das war ja in keinem Jahrzehnt zuvor je so cool. Das macht auch einen Teil des Zaubers aus. Also es war schon geil, es auch live mitzunehmen. Zu kriegen, auch wenn man manchmal enttäuscht ist und so. Ich gehöre auch zu den Enttäuschten der letzten Staffel, die Fan-Theorien waren besser, aber jetzt ist es durch. Ne?
Ja gut, das Spannende war ja bei den letzten Staffeln, dass eben erstmals wahrscheinlich in der Film- oder Seriengeschichte eine Serie ihre Buchvorlage überholt hat und eigentlich man dann eben nicht mehr wusste, auch wenn man die Bücher gelesen hat, nicht mehr wusste, wie geht es jetzt wirklich weiter. Und da sind dann einige enttäuscht gewesen, so vom Plot. Lass mich zurückkommen auf eine Beobachtung. Du hast vorhin gesagt, so diese Unsicherheit, dieses Unsicherheitsgefühl, das irgendwo resoniert, auch mit dem Lebensgefühl unserer Zeit. Da spielt ja auch Religion mit rein. So, was trägt, wenn die Dinge erschüttert werden? Was trägt, wenn, man könnte sagen, was trägt, wenn der Winter kommt? Obwohl das Bedrohungsszenario in unserer Zeit ist eigentlich eher, was trägt, wenn der Sommer kommt? Ja. Also wenn Klimaerwärmung und so, wenn das ganze System aus dem Gleichgewicht gerät und so, das ist ja zumindest die ökologische Seite der Verunsicherung auch. Aber was trägt, da ist man dann schnell auch bei religiösen Fragen. So, gibt es da etwas, was uns noch, was uns existenziell trägt und so? Religion ist ein Riesenthema in Game of Thrones. Stärker als in, würde ich sagen, in allen Fantasy-Sagen, die ich jetzt kenne. Ja. Da hast du dich sehr ausführlich mit beschäftigt, weil du ein Buch darüber geschrieben hast. Ich habe das Skript ausgedruckt und das wird, wann wird das erscheinen?
Nichts. In diesem Jahr im März wird es erscheinen. März 2020.
Ah ja, okay. Ja. Okay. Sehr cool. Also das eine Empfehlung, eine kleine Werbeeinlage zwischendurch. Das Buch von Thorsten Dietz, wie wird es denn heißen?
God in Game of Thrones,
God, im Adeo Verlag. God in Game of Thrones. Also herzliche Leseempfehlung, Kauf- und Leseempfehlung. Das Buch beschäftigt sich mit Religion in Game of Thrones. Was gibt es da zu sagen? Was ist das Bemerkenswerte an der Art und Weise, wie George R.R. Martin und auch die Filmumsetzung mit Religion umgehen?
Ja, die geniale Idee ist natürlich, gleich eine pluralistische Religionsvielfalt aufzubauen, die auf der einen Seite religionsgeschichtliche Stufen verkörpert und auf der anderen Seite eine Typologie von Religionsausprägung vorhält. Also geschichtlich, es gibt animistische Religionsstufen, die alten Götter. Das ist eine Naturreligion, die alten Götter sind gar nicht richtig theistisch, allmächtig, allwissend. Es sind präsente, geistige Verdichtungen in Flüssen, in Seen, in Bergen, zu denen man Kontakt aufnehmen kann. Und diese alte Religion, ihr Angebot ist Verbundenheit. Das, der Fehler des Menschen ist, wenn er vereinzelt, wenn er die Gemeinschaft verliert, wenn er die großen Erzählungen seiner Kindheit vergisst, wenn er nicht mehr mit der Natur und der Welt in Kontakt ist. Und diejenigen, die die alte Religion neu entdecken, wie Brandon Stark, von dem ich vorhin erzählt habe, die werden wieder sich bewusst, dass sie eingebettet leben können und müssen. Dass sie porös werden für das Geistige, porös für andere Lebenswesen, porös für ein durchlässig, empfänglich. Und ja, das ist ein Angebot. Also ein Angebot, nimm dich nicht so wichtig, mach dein kleines Ich nicht zum Schlüssel oder zum Mittelpunkt des Universums, sondern lass dich ein auf das Ganze des Lebens, auf den großen Kreis des Seins und spiel da deine Rolle und helfe und diene und teile und sei mit dabei. Und in dieser Verwobenheit, Verbundenheit, Angewiesenheit füreinander und miteinander kann Leben besser gelingen, als in diesem machtorientierten, egoistischen Kampf um den eisernen Thron.
Hast du Elsa, also Eiskönigin 2, geguckt?
Ja, die Frozen. Fehlt mir noch, aber die
Sorge ja, habe ich. Du. Also meine Tochter ist halt in dem Alter, das haben wir uns jetzt reingezogen. Ja. Total faszinierend. Das ist, die ganze Geschichte wird auf diese Schiene gebracht. Also es geht um wieder vereint werden, in Berührung kommen mit den Elementen, also Erde, Wasser, Luft und Feuer und so. Und es geht um diese eben in Touch zu sein mit diesen Naturelementen, diese verlorene Berührung zur Schöpfung oder zur Natur wiederherzustellen. Ja. Extrem prominent da. Ja. Das ist eigentlich die Geschichte. Ja.
Ja. Ich, Avatar ist es die ganze Geschichte. Ja, ne? Es ist die Naturreligion ist viel cooler als dieser materialistische, imperialistische Schrott an Menschheit, der da noch übrig geblieben ist. Ich glaube, es gibt eine große Sehnsucht heutzutage danach und wir merken alle, wir werden keine Druiden mehr. Ich komme aus Gelsenkirchen, Stadtkind und so, man hört die Tiere nicht mehr flüstern und so. Aber das wird gewürdigt und dieser Impuls, also das finde ich schon im Christentum, auch sonst im Glauben wichtig, so ein bisschen die Verbundenheit mit der Schöpfung, mit der Natur, mit der Welt. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Impuls und das wird hier in dieser Naturreligion vor Augen geführt. Es gibt Hochreligionen. Der Gott, der in sieben Gestalten erscheint, ist so eine Art Christentum. Nicht so sympathisch, finde ich, aber es ist ernst gemeint. Ein Gott in sieben Personen. Das ist geschlechtergerecht aufgezogen. Es gibt den Vater, der steht für Gerechtigkeit und Stärke. Es gibt die Mutter, steht für Barmherzigkeit. Es gibt den Krieger, eine Art Herkules, eine Heldenfigur, der Schmied, Hephaistos, ein Gott der Arbeit, der Werktätigen. Es gibt die Jungfrau und das alte Weib, die für Anmut und Unschuld und für Weisheit und Erfahrung stehen. Also drei Männer, drei Frauen und es gibt den Fremden, der ist geschlechtslos, der unbekannte Gott, der für den Tod steht. Und diese Big Gods, sag ich mal, diese Hochgottheit, naja, es stiftet Orientierung. Du hast für alle Lebenslagen Moral und Ordnung und Autorität, Familie, Schwangerschaft, Geburt, Alter, Jugend, Sterben, all das hast du adressiert mit einem Patron, einem Ansprechpartner und das ist natürlich ein religiöses Angebot. Suche Zuflucht bei den Ordnungen des Seins. Der Gott hat es alles so eingerichtet. Füge dich in seine Logik und dein Leben wird in irgendeiner Form gelingen.
Sind eigentlich so ein bisschen die Offenbarungsreligionen da drin auch. Gibt auch heilige Schriften und so da. Und dann gibt es noch den Herrn des Lichts. Das ist
Den Herrn des Lichts, das ist eine interessante Mischung. Also eine Grundidee ist zoroastrisch. Es ist ein Feuerkult, der dahinter steht. Eine dualistische Religion. Und dann ist es natürlich jetzt nicht wie bei Zarathustra, sondern im Grunde bedient sich bei Extremen der islamischen und christlichen Religionsgeschichte. Das Grundbewusstsein dieser Religion ist, es gibt einen guten Gott und einen Teufel, es gibt einen Himmel und eine Hölle. Die Hölle ist jetzt. Diese Welt ist die Hölle. Diese Welt ist Verdammnis. Und der fremde Gott, der Gott des Lichts, der Gott des Erbarmens wird retten und er wird alles Böse durch Feuer vernichten. Also ein bisschen Gnosis steckt da drin. Ne? Es ist im Grunde eine Religion für Menschen, die hier nicht zu Hause sind, die sich ungeborgen fühlen, unbehaust. Es ist eine Religion für radikale Kulturpessimisten, wo die Welt böse ist und schlecht und gefährlich und die ihre Heimat nur im Jenseits haben und im Grunde gar kein Schöpfungsbewusstsein mehr. Und es ist eine Religion mit Zeichen und Wunder. Eine Religion mit Totenauferweckung, mit Machttaten, mit Visionen, mit Prophetien und es funktioniert. Also in der Welt von Game of Thrones ist es der einzige Gott, von dem man sagen müsste, den gibt's wahrscheinlich. Es passieren zu viele Wunder irgendwie. Ne? Ja, die neuen Götter machen einen ganz miesen Eindruck irgendwie. Die alten Götter, echt cool, aber so ein bisschen schwach und so. Und der Herr des Lichts haut immer wieder Wunder raus und enttäuscht und frustriert aber auch, weil seine Anhänger manchmal ganz schön machtgeile Gestalten sind, die so manchen über die Klinge springen lassen.
Also das ist das Faszinierende jetzt auch aus theologischer Sicht jetzt an Game of Thrones, dass eine solche Bandbreite an Glaubensüberzeugungen, Religionen, Götterglauben und so ins Feld geführt wird. Spannend ist aber die Beobachtung, die du ja auch machst in dem Buch, dass eigentlich so fast alle Sympathieträger in der Geschichte von Game of Thrones, also Jon Snow und Daenerys Targaryen und auch Tyrion Lannister, genau, jetzt hätte ich fast gesagt Lanchester oder wie die die sind eigentlich alle nicht wirklich religiös, nicht wirklich wahnsinnig gläubig, die kommen aus irgendeiner dieser Traditionen, aber die sind jetzt die sind eher so im Sinne von selbst ist der Mann oder die Frau und Schmiede ihres eigenen Glücks und du siehst in der Tatsache, aber auch an anderen Stellen siehst du auch wirklich Ansätze für implizite und explizite Religionskritik in Game of Thrones. Was würdest du sagen, was sind so die Punkte oder der Punkt, an dem Game of Thrones Religionskritik übt.
Ja. Also, es ist keine billige, flache Religionskritik, das gibt's ja genug auch und so, sondern es wird erstmal halbwegs ernst gemeint vorgestellt und dann sieht man in mehreren Fällen, wie Religion gebraucht werden kann als Machtmittel. Man kann einfach die Religion sich so zurechtlegen, dass die eigenen Feinde und Gegner immer auch die Gegner Gottes sind. Und man kann Hass durch Religion verstärken. Man kann Opferbereitschaft durch Religion verstärken. Und das wird gemacht. Die Priesterin Melisandre, die Priesterin des Herrn des Lichts, macht das. Für sie ist ihre Religion, ihr Gottesglaube, das ist eine Art Kampfsport. Und sie macht da große Wunder. Sie kann da mit magischen Praktiken Konkurrenten ihres Günstlings zu Tode bringen. Das kriegt sie alles hin. Und es gibt aber Menschen, denen immer gruseliger wird vor ihr. So weise Menschen wie Sir Davos, die im Grunde sehen, es ist eine grausame, selbstsüchtige, machtorientierte Religion, die über Leichen geht. Und diese absoluten Ansprüche der Religion führen mehr an einer Stelle dazu, dass Menschen geopfert werden. In dieser Religion ist es besonders brutal. Sie sagt, eine große Gabe erfordert ein großes Opfer. Und das ziehen die brutal durch. Menschenopfer sind halt besonders wirksam. Königliches Blut umso mehr. Sie kriegt ihren Schützling, König Baratheon, irgendwann dahin, dass er seine eigene Tochter opfert. Sie wird dann verbrannt und sie erwarten, dass der Herr des Lichts ihn dafür umso reicher belohnen wird. So, das wird aber nichts. Das scheitert und ist im Grunde sinnbildlich nur für das, was in anderen Religionen auch passiert. Menschen werden geopfert. Dem Orientierungsbedürfnis der Mehrheit, den rigorosen Ideen von Ethik und richtig und falsch. Menschen zählen nicht, Menschen werden religiös ausgegrenzt, deklassiert, zum Abschuss freigegeben. Und viele Helden kriegen das mit und ziehen sich aus der Religion zurück, weil sie für sie irgendein grausames Medium der Menschenunterdrückung zu sein scheint.
Ja. Und das ist wieder ein Motiv, das enorm stark resoniert, auch mit unserer Zeit, mit dem Lebensgefühl auch der modernen oder postmodernen Menschen. Mhm. Überhaupt die Vorsicht oder Kritik an Autoritäten, an Institutionen, auch an Macht und Machtmissbrauch, dieses Empfinden dafür, dass Religion, wenn nicht notwendigerweise, so doch tendenziell Macht missbraucht, Macht sucht und Macht missbraucht, um sich selber zu dienen oder über Leichen geht und so. Katholische Kirche mit Missbrauchsgeschichte und so, das wird oft in diese Richtung auch dann gedeutet, eben Machtmissbrauch im Namen der Religion. Und das ist quasi die, wie soll ich sagen, das ist eine sehr, sehr starke Kritik, die an Religion geäußert wird heute.
Ja, und das 20. Jahrhundert ist voll davon. Eine Reihe von Diktaturen, Machtsystemen, häufig standen die Religion, auch die christliche, auf der Seite der Mächtigen und nicht auf der Seite der Opfer, der Ausgegrenzten, der Verfolgten. Und das zieht sich durch die ganze moderne Literatur und Kunst. Wir haben im 20. Jahrhundert ja einen einzigartigen Abschied der Massen aus der praktizierten Religion. Das ist seit Jahrtausenden ein schlechtes neues Phänomen. Und bei dieser Religionskritik würde ich nicht sofort in Widerstand gehen und sagen, es ist ja unberechtigt, wir sind viel lieber wie Religiösen, sondern ich glaube, religiöse Menschen müssen lernen, Religionskritik zu hören und sehr lange ruhig zu sein und darüber nachzudenken, auch nicht sofort zu sagen, ja, das waren unsere Vorfahren damals und so weiter. Es hat sich mehr als einmal bewiesen, wie Religion missbrauchbar ist. Bibelgeschichten zeigen das ehrlich gesagt ja auch schon, dass im Namen Gottes gemordet wird. Das sacken zu lassen, ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, dass man im Namen Gottes sehr viel Böses tun kann. Ja. Jetzt auf dem Zugfahrt gelesen, Harper Lee, wer die Nachtigall stört, da gibt es so den kleinen Satz, ein Mann mit einer Bibel in der Hand kann gefährlicher sein als ein anderer Mann mit einer Flasche Whisky in der Hand. So, also Menschen können Religion als Suchtmittel missbrauchen, dass sie viel sozial schädlicher werden als andere durch andere Aufputschmittel. Das ist real. Und Gott sei Dank nicht das Einzige, was man über Gott und Religion sagen kann. Und zum Glück auch nicht das Einzige, was in Game of Thrones gezeigt wird.
Ja. Aber es gibt eine Szene, das ist jetzt aber aus einer anderen religiösen Tradition bei Game of Thrones, aber da hat, also Das ist für mich eigentlich bei allen Häutungen und Folterszenen in Game of Thrones, das ist für mich die gruseligste Szene oder die gruseligste Reihe von Szenen gewesen. Es gibt so diese, innerhalb dieser, dieses Sieben-Götter-Glaubens gibt es diese Ordensbewegung oder bildet sich eine Ordensbewegung heraus. So eine, würde ich sagen, eine radikale, fundamentalistische Gruppierung, die geführt wird von dem High Sparrow, diesem hohen Spatz. Eigentlich eine Figur, die auf den ersten Blick sympathisch wirkt. Der Typ ist total authentisch, der ist sich selbst. Das ist vielleicht der einzige oder einer der einzigen in der ganzen Game of Thrones Geschichte, der nicht so eine versteckte Agenda verfolgt, sondern der ganz klar macht, es geht ihm um die Erkenntnis der Wahrheit, um den richtigen Gott. Es geht ihm darum, dass Menschen sündigen, gegen die Gebote Gottes verstoßen, Buße leisten müssen, quasi dafür büßen müssen, was sie getan haben, und dann erlösen erfahren. Aber die Gespräche, die er führt mit Marjorie und mit Cersei und mit Loras, der homosexuell ist und dann von ihm auch verurteilt wird für seine Abweichungen und so, das ist ich kann es fast nicht in Worte fassen, aber da rollt es mir die Zähne, Nägel hoch, weil der die Klarheit, mit der er dann die Gesetzesverstöße festhält, und die absolute rigorose Gnadenlosigkeit, mit der er dann die Buße einfordert, und einfach, das ist, ich kann es gar nicht richtig artikulieren, aber das ist, das, da wird es mir ganz eng um den Hals. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, kann ich gut, was auch genial gemacht ist, ehrlich gesagt. Das ist ein Typ, der spielt super, sieht aus wie Papst Franziskus, der zum Ayatollah mutiert und uns so ein Tugendregime einführt, hat natürlich historische Vorbilder. Man könnte Savonarola im Spätmittelalter nennen, man könnte Puritaner nennen, man könnte evangelikale Schübe nennen im 18., 19. Jahrhundert, als sie noch ganze Gesellschaften bestimmen konnten. Oder natürlich die Persische Revolution und die Hamas. Was ist das Thema dabei? Nicht? Sie sagen, vieles in der Welt ist kaputt. Zu viel Drogen, zu viel Sex, zu viel Ehebruch, zu viel Auflösung von Familien. Wir brauchen wieder eine geordnete Gesellschaft auf den Geboten Gottes. So, und wir müssen das wieder durchsetzen. Wir müssen die Menschen auch manchmal schützen vor ihren eigenen Gefährdungen und Süchten. Da muss man auch ein bisschen Druck anwenden, denn das Gute ist die Basis unseres Lebens. Wenn das Gute nicht mehr der Maßstab ist, dann wird das Chaos alles verschlingen. Und das glaubt er wirklich. Und er ist so von der überzeugt, dass man denkt, ja, was willst du denn dagegen sagen? Ja, irgendwie
ist ein Überzeugungstäter.
Der irgendwie Typ stimmt's und so. Und wo kippt es? Es kippt da, dass er es wirklich erzwingen will bei jedem Einzelnen. Er macht perfidesten Gewissensdruck, Folter, Verhöre, öffentliche Beschämungen, Demütigungen. Er will das Gute erzwingen. Und er ist bereit, dafür über Grenzen zu gehen. Er tut Böses um des Guten willen und pervertiert damit das Gute. Er verrät im Grunde die Freiheit der Einzelnen. Sie müssen sich alle dem Guten beugen, und dadurch wird das Gute selbst machtförmig, selbst nicht mehr gut, selbst nicht mehr lebensförmig, selbst lebensverachtend. Und das ist die ganze Tragik dabei, dass es so nicht funktionieren wird. Es ist im Grunde eine Tragödie zusammenbrechender Ambiguitätstoleranz, wie unser Freund Tobias Feig sagen würde. Ja, er ist nicht mehr in der Lage, Abweichung auszuhalten und einfach zuzulassen. Manche brauchen vielleicht seine Maßstäbe des Guten zu erkennen. Vielleicht ist ja hier und da auch mal etwas anderes gut, als er denkt. Kann er sich alles nicht vorstellen. Ja, ja. Er braucht die absolute Gewissheit und die Ordnung aus Angst vor dem großen Chaos und stürzt damit Königsmund in ein Chaos wie nie zuvor.
Ja, da ist ein springender Punkt bei dem Anspruch, dem Absolutheitsanspruch an seine eigene Wahrheitserkenntnis. So, er stellt sich zwar selber drunter, aber er ist der ganz klar weiß, wo es lang geht und das eben auch mit Mitteln der Gewalt notfalls einfordert oder durchsetzt. Also hast du das nicht so, als ich das gesehen habe, ich habe das Gefühl gehabt, das ist so eine implizite Auseinandersetzung mit dem konservativ-republikanischen Flügel des amerikanischen Evangelikalismus oder so. Ich hab das so gespürt. So. Er hat das ja auch, also der Autor von Game of Thrones, so dargestellt, dass die Maßstäbe, an denen Menschen gemessen werden, sind eben Ehebruch, Homosexualität ist ein No-Go. Und so. Er hat so ein bisschen so die typischen nervösen Zentren des Evangelikalismus berührt und diese Ordensbewegung auch daran festgemacht. Mhm. Ich habe das so ein bisschen als eine Kritik an einem sehr missgünstigen oder einseitigen Bild zumindest des Evangelikalismus
gelesen. Ja, und ich denke, es wird bei ultraorthodoxen Juden oder einem legalistischen erzkonservativen Islam ja ganz genauso funktionieren. Die Extreme sind sich ja manchmal viel, viel ähnlicher als dem ganzen Spektrum ihrer Religion. Und es ist heutzutage ein starkes Bedürfnis hier und da, die gesamte Gesellschaft entweder nach den Ordnungen des eigenen Glaubens geordnet zu sehen oder sich von der gesamten Gesellschaft radikal abzuwenden und sie kulturpessimistisch schwarz zu zeichnen. Das ist dann die tragische Alternative, in die diese Religion sich verstrickt. Und die freiheitsbewussten Menschen wenden sich mit Grausen ab.
Ja.
Für die ist Religion dadurch diskreditiert. Sie gilt als in sich autoritär und freiheitsfeindlich. Und wer kann, sucht das Weite.
Ja. Jetzt, das ist eigentlich eine gute Vorlage für die Schlussrunde, weil du hast erklärt, wie differenziert auch Religion dargestellt wird in Game of Thrones, dass eben auch die Machtförmigkeit von Religion oder die Gefahr auch des Machtmissbrauchs sehr klarsichtig gezeigt wird bei Game of Thrones. Du zeigst in deinem Buch auch quasi verschiedene Wege, wie es eben nicht geht oder wie Religion sich eben ungesund entwickelt. Was würdest du denn jetzt sagen, auf dem Hintergrund von Game of Thrones, aber als Zeitgenosse, was ist denn eine zukunftsfähige Form von, ich sage jetzt bewusst nicht allgemein von Religion, sondern von Christentum? Du bist christlicher Theologe, wir sind christliche Theologen. Was würdest du sagen, welche Art von Christenglauben hat denn Zukunft?
Da würde ich als Christ sagen, die Serie hält mir einen Spiegel vor und sie spiegelt mir Religion durch und durch mit Politik verquollen, und zwar Politik im falschen Sinne als Machterhalt und als Machtausdehnung der Starken und Reichen. Solche Religion ist nachhaltig diskreditiert und das gilt fürs Christentum. Und wir als Christen, die wir uns hier heute vorfinden, können immer leicht sagen, ja, ich habe da aber keine Kolonien gemacht und ich habe hier nie Thron und Altar. Das ist nicht meine Zeit, aber das ist das Bild, was Menschen gezeigt bekommen, und es ist unser Erbe. Und ich glaube, wir müssen dieses Erbe in irgendeiner Form auch aufarbeiten. Der christliche Glaube war missbrauchbar in einem solchen Sinne, dass er die Menschen im Grunde gefügig und geschmeidig machen konnte für das Ertragen von Macht und Unrecht und Ausbeutung. Und das steckt viel tief drin, und man kann bis heute Religionsformen entdecken, wo nach wie vor die Sehnsucht zu sein scheint, dass Christen, aber auch andere Religionen in irgendeiner Seite auf Seiten der Macht herrschen und regieren. Und was wir erleben, ist meines Erachtens ein großer Umformungsprozess des Glaubens, dass diese enge Verzahnung von Staat und Religion sich auflöst. Hier und da will man das verzögern. Es setzt sich aber in der westlichen Welt durch, und es wird, glaube ich, in vielen anderen Gesellschaften auch dahin kommen. Das heißt natürlich, wir heute als Christen kommen in eine neue Zeitrechnung. Ja. Wir müssen neu lernen, Glauben zu leben, ohne dass unser Glaube gestützt ist durch das Allgemeine, durch Schule, durch Bildung, durch Staat, durch Sitte, durch Erziehung. Wir müssen eigenen Weg finden, und da würde ich sagen, für uns neu an Jesus Maß nehmen, neu am Gott der Bibel Maß nehmen, dem Gott des Exodus, dem Gott der Befreiung, dem Gott, der sich auf die Seite der Witwen und Waisen, der Fremden und der Sklaven stellt, der in Jesus Christus keinen Weg geht der Unterdrückung und Ausmerzung des Bösen, der nicht der Illusion verfällt, das Böse könnte mit Bösen überwunden werden.
Ja.
Große Helden in Game of Thrones verfallen am Ende in diese Illusion, sondern es wird wird ein Weg leidender Liebe gezeigt, die erlösender und befreiender ist als jede Gläubigkeit, die glaubt, ihren Glauben mit logischen, physischen, finanziellen oder was für Machtmitteln auch immer durchsetzen zu müssen. Und sich da neu zu finden, die Serie hat Vorbilder, so kleine Gruppen, Bruderschaft ohne Banner oder andere, die machen sich neu auf dem Weg. Sie knöpfen an ihre Religion an, die sie so kennengelernt haben. Für uns als Christen Vorbild. Wir können ans Evangelium anknüpfen, an die biblischen Geschichten, aber auch wissen, wir können nichts kopieren, was vor 100 Jahren mal ging. Wir brauchen für unseren Glauben neue Ausdrucksformen, neue Gemeinschaftsformen, neue Lieder und können vom Alten retten, was sich in irgendeiner Weise retten und bewahren lässt, müssen uns aber auf solche Veränderungsprozesse einlassen.
Ja. Und die Liebelei mit der Macht aufzugeben im Namen, wie du das jetzt gesagt hast, im Namen dieses Wanderpredigers, im Namen von Jesus Christus selber, der sich eben, der sich quasi strategisch auf äußerst unkluge Allianzen eingelassen hat mit den Schwachen, mit den Unterdrückten, mit denen, die keine Stimme haben, nicht die Machtergreifung und Selbstdurchsetzung gesucht hat. Ja. Es wäre auch ein Plädoyer für ein bescheideneres Christentum, für ein authentisches, bescheidenes Christentum, das mit anderen unterwegs ist, das durchaus klare Überzeugungen wagt, aber immer noch im Bewusstsein, ich könnte mich auch irren, ich bin angewiesen auf Korrektur anderer, ich kann von anderen sehr viel lernen und ich bin auch nicht so als individualistisches Einzelplanet da unterwegs, der keine Ergänzung braucht.
Auch eine lernende Haltung ganz neu. In Game of Thrones ist es ja vom Schöpfer ausdrücklich autorisiert zu sagen, das, was da passiert, der Winter kommt, ist eine Metapher für den Klimawandel. Also es kommt eine weltweite Bedrohung der Menschheit. Dazu muss man sich verhalten. Und eine Religion, die vor allem fragt, wie stehen wir gut da? Wie können wir Seelen gewinnen? Wie können wir uns behaupten? Wie können die uns durchsetzen? Ist nicht mehr glaubwürdig. Es ist eine Glaubwürdigkeitsfrage von Glaube heutzutage, dass er schlicht dient, dass er hilft, dass er einsteht für die Schwachen, dass er die Gebote lebt, für die Jesus gelebt hat und gestorben ist. Das müsste die Agenda sein. Auch mit der ganzen Bescheidenheit, dass wir in diesen Klimafragen nicht alle schon wissen. Das ist ja diese jahrtausendealte Arroganz gewesen der Kirchen, die sagten, wir wissen, was gut und böse ist, ihr nicht, euch müssen wir es beibringen oder reinprügeln. Klimawandel hilft uns schon zu sagen, also da steht in unseren Heiligen Schriften jetzt ehrlich gesagt nicht genau, welches Tempolimit und so weiter. Wir müssen lernen. Das sind schöne Bescheidenheitsübungen, das finde ich gut. Und aber lernen, sich für das Gute und Richtige einzusetzen und nicht ständig um sich selbst zu kreisen.
Ja. Thorsten, Schlussfrage, ganz knapp, lass uns zurückkommen zu Game of Thrones. Ein kurzes Statement. Warum denkst du, lohnt es sich für Menschen, sich diese Serie reinzuziehen, sich diese Geschichte anzutun?
Also da kann es verschiedene Gründe geben. Ich finde, Unterhaltung und Zerstreuung ist ein guter Grund. Man ist manchmal gestresst und fertig und ich finde, Unterhaltung und leichte Muse ist gut. Und wenn man nicht völlig verblöden will, ist es ja auch ganz schön, in seiner Unterhaltung lauter Lernimpulse zum Nachdenken zu bekommen. Und Game of Thrones regt an, nachzudenken über das Verhältnis von Macht und Ohnmacht, Glaube und Unglaube, Selbstsucht und Demut, aber auch falsche Demut, falsche Bescheidenheit, über Geschlechterrollen. Manchmal mit guten Anstößen, auch mit ein paar problematischen Anstößen. Man darf und muss über so eine Serie auch kritisch nachdenken. Es ist eine Serie, über die man sich unterhalten kann, noch und noch mit Leuten, mit denen man sie zusammen guckt. Ich bereue da keine Sekunde. Es war für mich ein spannendes Abenteuer und ich bin gespannt, wie die Welt von Westeros in künftigen Serien weiter wachsen wird.
Sehr cool, Thorsten. Vielen, vielen Dank für das Gespräch heute. Danke euch fürs Zuschauen oder Zuhören und ihr dürft euch gerne auf iTunes bzw. Apple Podcast oder Spotify oder YouTube weitere Folgen reinziehen. Ihr könnt auch in Kommentaren schreiben, über welche Serien ihr gerne mal zukünftige Episoden sehen wollt. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder und eine gute Zeit. Tschüss zusammen.
RevLab.